Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und von hier vorne als Erster, der hier was sagen darf, euch ein gesegnetes neues Jahr 2022 wünsche. Ich freue mich, dass wir heute so viel sind und ich freue mich, dass wir in großer Runde zusammen sind, um heute auf die Jahreslosung zu hören. Ich freue mich auch, dass der Daniel Heine da ist und dass er uns mit hineinnehmen wird in seine Vorbereitung, in die Gedanken, die er sich schon darüber gemacht hat und die der Herr ihm gegeben hat. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam still werden zum Gebet. Lieber Vater, wir haben es gerade gehört und im Herzen gesungen, wie groß du bist. Und wir sind eingeladen, dass unser Herz jauchzt und dass wir fröhlich sind und dass wir deine Größe auch bejubeln. Und dieses neue Jahr lädt uns dazu ein, es ist unbeschrieben, es ist neu, dass wir mit dir, Vater, der du so groß bist, an unserer Seite diese Schritte, diese Tage, die vor uns liegen, ja, annehmet und geht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zusicherst, auch heute in der Jahreslosung, dass du uns nicht abweisen wirst. Du lädst uns ein und wenn wir zu dir kommen, dann sind wir bei dir Gäste. Und da freuen wir uns drauf, auf diesen Abend, auf diesen Gottesdienst. Und wir freuen uns drauf, dass dieser Gottesdienst nicht mit dem Amen heute endet, sondern dass er morgen und im Alltag weitergehen darf. Danke, dass du da bist und dass du uns einlädst. Amen. Ich möchte jetzt der Daniel bitten, dass er mit einem Impuls für die Kinder und die Jugendliche anfängt und dann singen wir ein Lied, ein Kinderlied und anschließend dürfen die Kinder, die Kleineren dann mit der Bettina in ihr Kinderprogramm gehen. Und das Kinderprogramm wird heute ein bisschen kürzer ausfallen, denn am Ende der Predigt vom Daniel brauchen wir euch Kinder wieder, wenn man die Lose zieht, wo jeder dann mit nach Hause nehmen darf. Bitte Daniel.
Also es ist eher für die größeren Kinder, nicht so für die kleineren Kinder. Ich hoffe, die kleinen Kinder erschrecken jetzt nicht, wenn sie den da sehen. Was wird man wohl denken, wenn jetzt hinten die Tür aufgehen würde und der wird da reinkommen? Ja, wird man sagen, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Guck mal, wir haben hier noch ganz vorne einen Platz für dich frei, den besten Platz. Und man denkt, oh, was will auch der? Will der jetzt Ärger machen? Da gab es mal, der hat in Hamburg gelebt, der heißt Rocky. Oder hieß Rocky, ist er gestorben schon. Und da gab es eine Evangelisation auf der Straße, man hat Menschen von Jesus erzählt. Und der Pastor, der das gemacht hat, der sieht dann Rocky kommen, der kam dann in seiner vollen Montur mit all dem Schmuck und seiner Frisur. Und was denkt ihr, was hat der Pastor gemacht? Der hat ja Leuten von Jesus erzählt, was hat er gemacht, was denkt ihr? Hat er gesagt, super, dass du da bist? Der hat gebetet, o Herr, lass diesen Mann vorübergehen. Hat er ehrlich gemacht. Und der Rocky ist vorübergegangen. Der ist nicht zu dieser Evangelisation gekommen. Traurig. Warum sah der überhaupt so aus? Er wollte schnell reich werden. Er sah ja mal ganz normal aus, wie ihr alle. Aber er wollte schnell reich werden, hat einen gefährlichen Job gemacht und ist ins Gefängnis gekommen. Und dann hat man ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Und weil er dachte, er kommt eh nicht mehr raus, hat er angefangen, sich tätowieren zu lassen. Noch nicht so ganz wie das, aber so, dass man es sehen konnte. Und plötzlich, nach 8 Jahren, hat man ihn doch wieder entlassen. Und jetzt hat er seine Tätowierung gehabt und wollte eigentlich nur ein ganz normaler Mensch sein. Und da hat er Krankenpfleger gelernt und hat angefangen, mit Kindern zu arbeiten, mit behinderten Kindern, weil die haben nicht auf seine Tätowierungen geschaut. Denen war es einfach wichtig, dass jemand da ist, der sie mag. Aber seine Kollegen sind mit ihm nicht klargekommen. Und dann, es war ein christliches Krankenhaus, und als ein neuer Pastor kam, der das Krankenhaus geleitet hat, ist er zum Rocky gegangen, oder Gerhard hieß er, hat er sich da noch, so hieß er eigentlich, Gerhard, hat gesagt, du, ich muss dich entlassen, du störst das Betriebsklima. Wir können dich hier nicht mehr brauchen. Und dann hat er gemerkt, wenn die Leute eh nur die Tätowierung angucken und eh denken, ich bin so ein schlimmer Mensch, dann bin ich es eben. Und dann hat er angefangen, sich komplett tätowieren zu lassen, hat angefangen, ganz schlimme Dinge zu tun, gewaltvoll zu sein. und habe gedacht, wenn die Menschen das denken, dass ich das bin, dann mache ich das eben. Und er hat gesagt, er hat nie Gott gesucht, er ist immer vor Gott weggelaufen, ganz im Gegenteil. Also er hat eigentlich sich mit dem Bösen eingelassen. Und dann eines Tages ist er wieder Menschen auf der Straße begegnet. Es waren junge Menschen, die haben ein christliches Pantomime-Theater gemacht. Und er dachte, oh, wieder was Christliches. Als er es gemerkt hat, wollte er wieder gehen. Und dann ist so ein junger Mann zu ihm gekommen und hat gesagt, Gerhard. Er war da ziemlich bekannt, man wusste, wer er ist. Und hat gesagt, Gerhard, du musst aber ziemliches Loch im Herzen haben, dass du so aussiehst. Und dann hat er tatsächlich mit ihm geredet. Und er hat ihm von Jesus erzählt, und ich mache es jetzt einfach kurz, und er hat dann zum Glauben an Jesus gefunden. Und als er das erste Mal in die Gemeinde gegangen ist, vielleicht in so einem Gottesdienst wie bei uns, da hat er ganz arg Angst gehabt, weil er dachte, was ist, wenn die mich blöde angucken? Aber soll ich da wirklich reingehen? Und dann hat er gesagt, keiner hat ihn dumm angeguckt. Und dann ist er nach vorne gegangen ans Mikro an dem Tag und hat gesagt, ich bin hier kein Gast. Ich bin hier kein Besucher. Ich glaube, ich habe heute hier ein Zuhause gefunden. Also echt ein Geschenk. Er hat eine Gemeinde gefunden, die ganz offen war für ihn und ihn so angenommen hat, wie er ist. Und das sagt ja auch unsere Jahreslosung. Dass wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und das durfte der Gerhard erleben. Der hat nachher seinen ganzen Schmuck dann, als er zu Jesus gefunden hat, seinen Schmuck und seine Klamotten abgelegt, aber die Tätowierung konnte er nicht ablegen. Aber er hat gesagt, er möchte sein Leben, das, was da noch übrig war, zur Ehre Gottes leben. Jesus nimmt auch die krassesten Typen an. Und das ist einfach genial, dass wir das wissen dürfen, dass ihr Kinder es auch wissen dürft. Also ihr müsst nicht euch erst so, also ihr müsst nicht erst so aussehen, dass Jesus euch annimmt. Ja? Der nimmt auch die ganz Normalen, aber er nimmt auch die ganz Extremen. Und das ist echt klasse. Und das, was ich jetzt den Kindern mit kurzen Worten erzähle, das erzähle ich nachher noch ganz lang den Erwachsenen. Das ist dann langweilig für euch. Da dürft ihr dann euer Programm gehen. Ja, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das Wort aus Johannes 6, Vers 37 als Jahreslosung. Und das wollen wir nicht nur heute bedenken, sondern das soll uns ja das ganze Jahr begleiten. Deswegen kann der Abend und das jetzt die Gedanken dazu eigentlich nur ein Einstieg sein. So ein bisschen vielleicht nochmal ein Gedankenöffner, in welche Richtung denn unsere Gedanken mit diesem Wort gehen können. Es ist ein großes Versprechen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr zu Menschen gekommen seid, die gesagt haben, komm doch. Und als ihr dann da wart, waren sie nicht da. Dann war die Tür zu. Ich bin mal, da war ich, weiß nicht, so 20 muss ich gewesen sein, mit dem Motorrad in die alte Heimat Mecklenburger Seenplatte gefahren. Ich hatte da einen Freund, den viele Jahre waren mir die besten Freunde in der Schule. Und ich dachte, den will ich besuchen. Ich habe mich nicht ankündigt, hatte keine Ahnung. Ich habe mich dann, bin da hochgefahren in den Ort, habe mich durchgefragt, habe gefunden, wo er wohnt, habe klingelt, da waren die Eltern da, der war am Ort unterwegs. Dann habe ich ihn dort gefunden, an dem Treffplatz mit seinen Kumpels. Und da haben wir ausgemacht, am nächsten Tag treffen wir uns nochmal. Mit Uhrzeit und kommst vorbei. Und dann kam ich am nächsten Tag, es war der letzte Tag von meinem Urlaub, dann musste ich wieder zurückfahren und er war nicht da. Und habe ich gewartet, ich saß auf der Treppe, ich habe gewartet, ob er noch kommt oder was, und aber er kam nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich würde ihn gern fragen. Es war versprochen, es war ausgemacht. Ja, ich bin da und wir machen nochmal was miteinander. Und es wirkt nach, wenn jemand was verspricht und es nicht hält. Wie ist es mit Jesus? Es ist ein großes Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hält Jesus seine Versprechen? Hält er dieses Wort? Um was geht es eigentlich? Wenn man nur so ein kurzes Bibelwort hat, kann es ja leicht sein, dass man in die falsche Richtung denkt. Also zum Beispiel könnten wir denken, wenn wir mit unseren Bitten zu Jesus kommen, dann wird er uns nicht zurückweisen. Ja, das könnte man den Satz so verstehen. Wer zu mir kommt mit seiner Bitte, den werde ich nicht abweisen. Aber dann wird man sagen, das stimmt nicht. habe ich schon zu oft erlebt, dass ich mit Bitten, mit Wünschen gekommen bin und habe gesagt, Jesus, so hätte ich es gerne in meinem Leben. Und dann wurde es plötzlich ganz anders. Ja, er hat Nein gesagt oder hat es ganz anders gemacht. Bestimmt gut, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe ja auch einen Kopf. Ich weiß auch, was ich will. Und so ähnlich war auch die Situation damals, als Jesus dieses Wort gesagt hat. Da kamen ganz viele Menschen zu Jesus mit einer Bitte. Den Tag davor hatte er mehr als 5000 Leute satt gemacht, hatte Brot und Fisch vermehrt. Und am nächsten Tag sind sie gekommen, haben ihn gesucht, weil sie dachten, das ist cool. Der kann das einfach machen, da müssen wir nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt werden wir immer satt, wenn der hier der Chef wird, der Bürgermeister bei uns oder der König vom Land, dann kann der das immer machen, Brot und Fisch für alle. Und er kann bestimmt auch noch andere Sachen, ja, und Wein, und das spricht sich ja rum, was der so kann. Und dann sind wir versorgt. Und Jesus hat gesagt, nee. Er lässt sie einfach eiskalt abblitzen. Er sagt, ihr sucht mich ja nur, weil ich euch gestern satt gemacht habe mit dem Brot. Aber darum geht es mir gar nicht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nicht der, der etwas von mir will, den werde ich nicht abweisen, sondern wer zu mir kommt. Es geht um mich, um meine Person, sagt Jesus. Und es geht uns doch auch so. Wir merken doch auch, ob jemand ein echtes Interesse an uns persönlich hat oder ob er nur mit uns redet, weil er jetzt irgendwie gerade was von uns will. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, ja? Kein Kontakt, ewig lang. Plötzlich steht jemand vor der Tür und du fragst dich, was ist jetzt los, ja? Was will er jetzt plötzlich von mir? Seltsam. Wir haben ja selbst, wir Menschen müssen nicht Gott sein, wir haben ein Gespür dafür. Noch viel mehr weiß Jesus, wenn jemand nur zu ihm kommt, weil er etwas von ihm will. Aber Jesus sagt, es geht um mich als Person. Und wenn du zu mir kommst, wenn du die Beziehung mit mir suchst, den Menschen werde ich nicht abweisen, der mich braucht. Zwei Verse vorher sagt Jesus zu dem Menschen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also wer mit diesem Lebenshunger zu Jesus kommt, wer merkt, die Welt kann ihn nicht satt machen. Du kannst so reich sein, du kannst so kaputt sein, du kannst so mächtig sein, wie auch immer. Du kannst so beliebt sein, aber es macht dich nicht satt, es füllt dein Herz nicht aus. Und wer mit diesem Loch zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich brauche dich, den wird er nicht abweisen. Jesus ist offen für alle Menschen. Und das entdecke ich, sind mir Menschen oft nett. Und da müssen wir tatsächlich lernen vielleicht auch, wie sehen wir denn andere Menschen an? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, vielleicht, ist auch egal. Ich erzähle es einfach nochmal, weil es ein gutes Beispiel ist. Als wir 2011 das Haus in Herzogsweiler gekauft haben, oder 2010 im Herbst wollten wir es kaufen, da wusste man nur, unten in der Einliegerwohnung wohnt ein junger, netter Mann. Aber der ist nie da. Aber der zahlt seine Miete. Ja, also ihr könnt das Haus kaufen, der wird gar nicht da sein, weil der ist immer bei seiner Freundin oder so, wissen wir auch nicht so genau. Aber der zahlt seine Miete, die kommt jeden Monat. Und als wir dann fast den Kaufvertrag unterschrieben hatten, kam plötzlich ein Anruf, ja, wissen Sie, dieser nette junge Mann, der sitzt im Gefängnis und er wird in ein paar Monaten entlassen werden. Und er hat das und das und das gemacht. Und er überlegt sich, ja, will ich mit dem nach unter einem Dach wohnen? Das lässt sich alles nicht so genau abriegeln. Ja, die Kinder im Haus und dann einer, der Dinge gemacht hat. Was machst du dann? Guckst du den Menschen nur von dem her an, was er getan hat? Wir haben uns dann echt drüber gebetet und haben gesagt, wir möchten diesem Mann eine Chance geben. Er hat seine Strafe abgesessen, er wird kommen und wir möchten ihm einfach als Mensch begegnen. Ich habe dann einen Brief hingeschrieben zu ihm, um mich schon mal vorzustellen als der neue Vermieter und so weiter. Hat ein bisschen Schriftverkehr ins Gefängnis hin und her. Und er kam und wir konnten dann einfach mit ihm reden und ich konnte später auch mit ihm Bibel lesen. Wir konnten mit ihm beten. Er hat zum Schluss, kurz bevor er gestorben ist, noch pro Christ mitgeschaut. Ich weiß nicht, ob sein Herz aufging für Jesus. Ich hoffe einfach, dass man ihn tatsächlich dort wieder sieht. Er ist dann an einer Krankheit gestorben. Und ich hoffe echt, dass er den Weg zu Jesus gefunden hat. Wie gucken wir Menschen an? Wie guckt Jesus Menschen an? ist Jesus zu Gast bei einem Pharisäer, bei Simon. Reich gedeckter Tisch, tolles Essen und plötzlich geht die Tür auf und es kommt eine Frau rein und die ganze Simon und alle wissen sofort, wer das ist. Ja, eine Prostituierte, eine Frau, die ihren Körper verkauft, die dazu, Männer dazu bringt, die Ehe zu brechen, letztendlich eine stadtbekannte Sünderin. So wurden sie damals genannt. Und diese Frau geht zu Jesus und sie weint. Sie weint über ihr Leben, sie weint über ihren Zerbruch, sie weint auch, wir wissen es nicht genau, aber es belastet sie. Und sie geht zu Jesus. Und der Simon, der Pharisäer, der sitzt da und sagt, die müssten wir jetzt wieder entfernen. Wenn Jesus genau wüsste, wer das da ist, dann wird er nicht zulassen, dass die ihm so nahe kommt. Soll Jesus sie wegschicken? Er, der Heilige, der Sohn Gottes? Er hätte alles Recht dazu. Was macht er? Er sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Er schenkt ihr ein neues Leben. Sie bringt ihren Zerbruch des Lebens zu ihm. Alle Sünde, alle Schuld, alle Schwere zu ihm. Und er vergibt ihr und schenkt ihr ein neues Leben. Und sie ist einfach dankbar. Unsere Sünden können noch so groß sein. Unsere Schuld, was wir uns auch geleistet haben im Leben. Es gibt ja manche Dinge, die erzählen wir niemanden. Weil sie so gefühlt so schwerwiegend sind, dass wir sie mit keinem Menschen teilen wollen. Und Gott weiß eh drum. Ihm können wir es sagen. Und er stößt uns da nicht zurück. Jesus stößt uns nicht zurück, sondern sagt, ich vergebe dir. Ja, wenn du merkst, das trennt dich von mir, sag's mir, ich vergebe dir. Wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht zurückweisen. Oder wir denken ja oft in gesellschaftlichen Schichten. Die Inder haben ihr Kastensystem und wir sind so stolz, dass wir sowas nicht haben. Ja, nicht so ganz gestrennte Sachen, aber ganz ehrlich, in welchen Schichten leben wir denn? Gibt es das nicht bei uns auch? Ja, so die hohen Schichten, da die gehobene Klasse mit dem vielen Geld oder die Mächtigen oder die politische Elite und dann so die Mittelschicht und dann gibt es nochmal irgendwelche Schichten. Und wie viele Kontakte haben wir denn tatsächlich mit anderen Schichten? Ist das tatsächlich so, dass das alles sich durchmischt oder ist das nicht tatsächlich so, dass jedes schön für sich getrennt ist und wir am liebsten mit Menschen um uns sind, die ähnlich sind wie wir? Wenn Jesus so wäre, wie wäre das dann? Er, der Sohn Gottes, mit welcher Elite müsste er sich umgeben? Und die anderen, für die anderen hat er keine Zeit. Aber ganz anders sehen wir, als ganz einfache Leute zu ihm kommen, Fischer, ungelernte Leute, der Johannes und der Andreas, die eine Sehnsucht haben nach dem Messias, nach dem Retter, der sie zurückbringt zu Gott. Ganz einfache Leute, aber einfach mit einem Loch im Herzen und sagen, das wäre super, wenn dieser Retter von Gott kommen würde, der uns zurückbringt zu Gott. Und als dann Johannes der Täufer auf Jesus hinweist und sagt, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, dann laufen sie ihm nach. Und Jesus sagt nicht, oh, ich bin viel zu beschäftigt, also ich bin ja hier ein bisschen was Gehobenes, also ihr müsst euch erstmal anmelden und dann gucken wir mal, ob ich einen Termin machen kann für euch. Nein, er sagt, kommt mit zu mir nach Hause. Ich zeige euch, wo ich wohne, ich habe Zeit für euch. Später lädt er sie ein, seine Jünger zu werden. Es ist egal, in welcher gesellschaftlichen Schicht wir sind, wenn wir zu Jesus kommen, mit dem Herzen sagen, du bist der, der mich zurückbringt zu Gott, ich brauche dich. Er wird uns nicht zurückstoßen. Und so könnten wir weitermachen mit reichen Leuten. Den Zachäus hat er nicht zurückgewiesen. Der Zachäus mit seinem vielen Geld, aber dem Loch im Herzen und gesagt, ich brauche doch jemanden, der mir hilft. In meinem zerbrochenen Leben, das ganze Geld bringt es doch nicht. Und er findet Jesus und Jesus weist ihn nicht zurück. Oder gezeichnete Leute wie der Bartimäus, ein Blinder, der sagen könnte, was will ich noch mit Gott? Der hat mich sozusagen blind gemacht. Aber er rennt zu Jesus und sagt, Jesus, hilf mir. Du Sohn Davids, hilf mir. Und Jesus bleibt für ihn stehen. Und gebildete Leute wie den Saulus, der hochstudiert ist. Als er zu Jesus kommt, nimmt Jesus ihn an. Und junge Leute wie die Kinder und der Timotheus und ganz egal. Egal, welchen Hintergrund wir haben, egal, wie tief wir gefallen sind, egal, wie reich oder wie arm, wie gebildet oder ungebildet wir sind, wer zu Jesus kommt mit diesem Loch im Herzen, sagt, ich brauche dich. Ich komme zu dir, weil ich dich brauche. Nicht, weil ich was von dir haben will. Den nimmt Jesus an, er weist ihn nicht zurück. Und das gilt, nicht nur damals, gilt immer. Und ich hoffe, ihr habt es schon erlebt. Wenn nicht, dann dürft ihr es erleben. Ihr dürft einfach gewiss zu Jesus kommen. Und wenn ihr es schon erlebt habt, dürft ihr einfach dankbar sein. Einfach dankbar sein für das, was Jesus für uns sein will. Echtes Lebensbrot. Jesus eben nicht nur der Snack für zwischendurch. Ja, so die Bereicherung des Abends. Er ist auch nicht nur der schmackhafte Belag auf dem Brot oder die Garnitur, die das Essen noch ein bisschen schöner macht. Jesus ist das, was uns überhaupt satt werden lässt. Ohne ihn werden wir nicht lebenssatt in dieser Welt. Dankbarkeit. Ein Jahr voller Dankbarkeit für das, dass wir einfach offen zu Jesus kommen können. Das ist der erste Gedanke. Und die anderen Gedanken führe ich jetzt nicht groß aus. Die sind nämlich für euch zum Weiterdenken. Der zweite Gedanke ist dann, wenn wir das erlebt haben, dass wir so, wie wir sind, zu Jesus kommen können und er uns nicht zurückweist, ist für mich die Frage, wo spiegeln wir dieses Wesen denn in dieser Welt wieder? Wie begegnen wir Menschen? Sind wir ganz schnell, dass wir sie einsortieren in Schichten und sagen, oh, der passt nicht? Ja, wie können wir dieses Wesen von Jesus widerspiegeln, damit Menschen das entdecken? Und Gott hat ja echt Humor, wirklich. Ich war gestern im Pfalzgrafenweiler genau zu dem Text und saß mal gerade zusammen, ein bisschen kleinerer Runde. Und ich frage gerade, wie spiegeln wir dieses Wesen von Jesus wieder? Da geht die Tür auf. Da steht ein Mann da, den kannten wir alle nicht. Ja, mit Schlapphut. Er wollte mal reingucken, was hier so los ist. Ja, da haben wir ein bisschen kurz ausgetauscht, ja, ob er einen Kaffee haben könnte. Ich sage, nee, jetzt hat er keinen Kaffee, wir machen gerade Bibelstunde, aber kann sich mit zu uns setzen. Hat er sich damit hingesetzt und dann hat er noch ein Jahreslos gezogen und so weiter. Ein obdachloser Mann, den Jesus uns einfach in dem Moment, wo wir drüber nachdenken, wie begegnen wir jetzt Menschen, ja, geht die Tür auf und dann steht er plötzlich da. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, wie es weiterging mit ihm, sondern einfach nur für euch, das kann ganz schnell gehen, dass jemand vor euch steht. So ein gezeichneter Mensch oder ein ganz anderer Mensch oder ein ganz reicher Mensch, aber ihr merkt, er hat ein Loch im Herzen, dem fehlt was. Wie begegnen wir Menschen? Wie begegnen wir Menschen? Merken sie, dass Jesus offen ist für jeden? Und noch ein dritter Gedanke. Jesus sagt ja, zu mir kommen überhaupt nur die, die der Vater zu mir zieht. Also im Zusammenhang sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und jetzt könnten wir uns natürlich hinsetzen und sagen, warum machen wir eigentlich Evangelisation und solche Geschichten? Ja, das macht ja Gott. Der zieht einfach die Menschen. Und jetzt brauchen wir nur noch warten, bis die vorbeikommen. Aber was ist denn, wenn Gott genau uns dafür gebrauchen möchte, Menschen zum Sohn zu ziehen? Wenn er das durch uns tun möchte, und wo werden wir Teil davon, dass Gott sein Werk tut, Menschen zu Jesus zu ziehen? Durch uns. Wie kann das nächste Jahr dazu dienen, dass wir ein Teil davon sind, von diesem Werk Gottes in dieser Welt, Menschen zu Jesus zu ziehen, damit sie dann erleben, dass Jesus sie nicht zurückweist, wenn sie mit ihrem Lebenshunger kommen. Dankbarkeit über das, was wir erleben durften oder vielleicht bewusst überhaupt diesen Schritt zu machen zu Jesus hin. Zweitens, wie begegnen wir Menschen? Wie merken sie dieses Wesen von Jesus an uns? Und drittens, wo sind wir Teil davon, Menschen zu Jesus zu ziehen? Ich denke, wenn wir das mitnehmen fürs kommende Jahr, haben wir genug, im kommenden Jahr drüber nachzudenken und vielleicht das eine oder andere mal ganz praktisch zu leben und zu tun. Ich bete mit uns. Herr Jesus, und das ist so ein großes Versprechen, was du abgegeben hast. Und danke, dass dieses Versprechen wahr ist. So groß kann unsere Schuld gar nicht sein, als dass du nicht sagst, deine Sünden sind dir vergeben, wenn wir zu dir kommen, wenn wir dir den Zerbruch des Lebens bringen. Oder so reich oder so arm oder so gebildet oder so ungebildet können wir gar nicht sein, dass du sagst, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, du sagst, er zu mir kommt mit seinem Lebenshunger, den nehme ich an. Den stoße ich nicht zurück. Herr, Menschen können uns enttäuschen, aber du enttäuscht uns nicht. Du machst uns wirklich satt. Und wir können einfach nur Danke sagen. Immer wieder neu. Für das, was du getan hast. Und dass du dafür, dass du das Lebensbrot bist, diesen Weg auch gegangen bist bis ans Kreuz, gestorben bist, dein Blut vergossen hast, aber auch auferstanden bist und lebst. Und danke, dass du es bis heute hinein in diese Zeit tun willst. Und du willst es auch durch uns tun. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns füllst mit deinem Geist, damit Menschen merken, wie du bist. Nicht wie wir sind und wie schnell wir ablehnend sind und wie schnell wir Menschen in Schubladen stecken, sondern wie du bist. Und dass sie merken, dass du nicht zurückweist. Und danke, Herr, dass ja, du uns auch gebrauchen möchtest für dieses Werk, dass Menschen zu dir gezogen werden. Zeig uns, wie das sein kann, wie das gehen kann, auch in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Gemeinsam beten wir so, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein abschließendes Wort noch. Dieser Pastor, der da die Evangelisation gehalten hat und nicht wollte, dass der Rocky kommt, der gebetet hat, der hat sich später bei ihm um Vergebung gebeten. Ja, ist später zu ihm gegangen, als er mal ein Zeugnis gegeben hat, ist er später zu ihm gegangen, hat gesagt, Rocky, also Gerhard, ich muss dich um Vergebung bitten und hat ihm dann die Geschichte erzählt, wie das war. Und ich hoffe, dass es nicht bei uns so weit kommen muss, dass wir erst Menschen später um Vergebung bitten, weil wir sie zurückgestoßen haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir Frieden. Amen.